herzlich willkommen zur Miniserie Hast du schon gehört?
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Hast du schon gehört, dem Newsformat der Privatpiloten Lounge. Auch ich möchte euch in diesem Jahr jetzt begrüßen. Letztes Mal musste ich hier leider aussetzen. Ich wünsche euch ein flugreiches Jahr und dann lasst uns loslegen. Als erstes gibt's was Neues vom LBA. Im Referat L6 für Flugmedizin des LBA gibt es eine personelle Veränderung. Die lange vakante Leitungsstelle ist wieder besetzt. Laut aktuellem Organigramm übernimmt Patrick Meinecke die Leitung des Referats, das seit Jahren als Problemfeld gilt. Das Referat L6 steht seit langer Zeit in der Kritik. Immer wieder wurde über stark verzögerte Verfahren, medizinische Entscheidungen entgegen externer Fachexpertise sowie über teils kaum umsetzbare Auflagen in Medicals berichtet. Auch ein EASA-Audit attestierte dem Bereich seit über 10 Jahren keine nachhaltige Verbesserung. Patrick Meinecke ist Jurist und war bislang als Referent für Grundsatzangelegenheiten sowie stellvertretender Leiter des Referats L4 im LBA tätig. Dort wurde unter anderem Lizenzierungsfragen bearbeitet. Die Zuständigkeit für Rechtsangelegenheiten innerhalb der Abteilung L wurde laut LBA-Jahresbericht spätestens 2023 auf das Referat L6 übertragen. Auf Nachfrage erklärt das LBA, dass Meinecke die Dienst- und Fachaufsicht übernimmt, soweit keine medizinische Bewertung betroffen sind. Die fachliche Verantwortung für rein medizinische Fragen liege weiterhin beim Sachgebiet L61, das von einer Fachärztin geleitet wird. Jetzt brauchen wir noch den Passierschein und dann sind wir komplett. Bereits im vergangenen Dezember hatte das Bundesverkehrsministerium ein Maßnahmenpaket angekündigt, um die Probleme im LBA anzugehen. Konkrete Details blieben bislang jedoch aus. Lediglich eine Verbesserung der Kommunikation zwischen LBA und Fliegerärzten wurde in Aussicht gestellt. Unterm Strich füllt die neue Personalie zunächst vor allen Dingen eine organisatorische Leerstelle. Ob sich damit auch im Bereich Flugmedizin lösen lassen, bleibt offen. Angesichts weiterer ungeklärter Führungsfragen im LBA sind Zweifel angebracht, ob sich da kurzfristig was ändern wird.
Average is not an option. Die Blackwing BW650. Schwedisches Design in Carbon und Titan. Präzision und Kraft neu definiert. Außergewöhnliche Leistung. In jeder Fluglage. Blackwing BW650. Erleben Sie Freiheit auf einem neuen Level. Blackwing-deutschland.de.
Von einer Behörde zur nächsten, die Federal Aviation Administration hat rund 800 Flugzeuge mit N-Registrierung mit einem sofortigen Flugverbot belegt. Betroffen sind Maschinen, die über den Treuhänder Southern Aircraft Consultancy Inc., kurz SAKI, registriert waren. Nach Angaben der FAA verfügen diese Flugzeuge derzeit über keine gültige Zulassung. Unter den gegroundeten Luftfahrzeugen befinden sich nicht nur Privatflugzeuge, sondern auch mehrere Dutzend Turboprops, Businessjets und Turbinenhubschrauber. Die FAA erklärte, dass alle von SAKI ausgestellten Flugzeugregistrierungszertifikate mit sofortiger Wirkung ungültig sind. Das Unternehmen wurde zudem aufgefordert, sämtliche Zertifikate innerhalb von 21 Tagen zurückzugeben. Hintergrund ist ein Verstoß gegen die US-Vorschriften zur Flugzeugregistrierung. Um ein Luftfahrzeug in den USA über eine Treuhandlösung zu registrieren, muss der Treuhänder entweder US-Staatsbürger sein oder als Ausländer einen Wohnsitz in den Vereinigten Staaten haben. Nach Darstellung der FAA erfüllte das in Großbritannien ansässige Unternehmen SAKI diese Voraussetzung nicht. Mit dem Wegfall der gültigen Registrierung dürften die betroffenen Flugzeuge nicht mehr betrieben werden. Für einen erneuten legalen Flugbetrieb müssen die Eigentümer ihre Maschinen entweder in den USA neu registrieren oder auf ein anderes nationales Luftfahrzeugregister umschreiben lassen. Dazu ist ein neuer Antrag bei der FAA erforderlich, inklusive Eigentumsnachweis und Registrierungsgebühr. Nach Antragstellung kann die FAA eine vorläufige Betriebsgenehmigung erteilen, die allerdings ausschließlich für Flüge innerhalb der USA gilt. Für Betreiber, deren Flugzeuge sich außerhalb der Vereinigten Staaten befinden, besteht die Möglichkeit, bereits bei Antragstellung eine Erklärung zu internationalen Flügen einzureichen, um die Bearbeitung zu beschleunigen. Na, da bin ich ja mal gespannt, wie schnell sich das lösen lässt. Aber es war ja nicht der einzige Treuhänder, den es da gibt. So, gehen wir weiter. Für die Halter der Cessna 182er Skyline gibt es eine neue Option bei der Propellerwahl. Der deutsche Hersteller MT Propeller hat von der Europäischen Agentur für Flugsicherheit ein STC für den Einsatz des dreiblättrigen Composite Propellers MTV-9B252 erhalten. Zugelassen ist der Propeller für die Baureihen 182S und 182T mit dem Lycoming IO540AB1A5. Im Vergleich zu den bisherigen freigegebenen Metallpropellern ist der neue MT-Propeller bis zu 9 Kilo leichter, was sich direkt auf Nutzlast und Schwerpunkt auswirken wird. Der Propeller besteht aus Faserverbundwerkstoffen und soll laut Hersteller ein verbessertes Vibrationsverhalten haben. Zum Schutz vor Verschleiß sind die Vorderkanten der Blätter mit einem Nickel-Aluminium-Kante versehen. Eine Besonderheit: für den MTV-9B252 gibt es keine Laufzeitbegrenzung seitens des Herstellers. Zudem sind Reparaturen der Blätter bei kleineren Beschädigungen zulässig. Die Zulassung gilt zunächst für Europa. Parallel treibt MT-Propeller die Anerkennung aber auch bei der FAA voran. Also, wenn ihr eine 182er S oder T habt, das wäre ja eine Option für euch. Von einem ganz alten Flugzeug zu einem neuen Flugzeug, was auf einem sehr alten Flugzeug aufsetzt. Die deutsche Flugzeughersteller Horten Aircraft GmbH will mit der Horten NG2 den Schritt in die Serienfertigung wagen. Möglich wird das nach Angaben des Unternehmens vor allem durch die neuen Mosaikregeln der FAA, die den Marktzugang für innovative Flugzeugkonzepte deutlich erleichtert. Die NG2 ist als moderner Nurflügler konzipiert und soll an die lange Horten-Tradition anknüpfen. Das Kürzel NG steht natürlich, man kann es sich erraten, für Next Generation. Ziel des Unternehmens mit Sitz in Eisenach ist es, den Nurflügler dauerhaft in der allgemeinen Luftfahrt zu etablieren. Um die nächste Entwicklungsphase zu finanzieren, startet Horten jetzt eine internationale Kommunikationskampagne und sucht gezielt den Dialog mit Investoren und strategischen Partnern. Also wenn ihr ein bisschen was auf der hohen Kante habt, wäre das ja eine Idee, einen deutschen Flugzeugbauer zu unterstützen. Technisch baut die NG2 auf dem bereits erprobten Demonstrator HX2 auf. Durch dessen Flugerprobungen liegen laut Horten umfangreiche Daten vor, mit denen zentrale technische Risiken bereits reduziert werden konnten, und die Entwickler der NG2 soll damit auf eine vergleichsweise soliden Basis starten. Im Markt positioniert die Horten NG2 im Segment der zweisitzigen Luftfahrzeuge. Der Nurflügler wird als Grand Turismo der Lüfte beschrieben, mit einem markanten Erscheinungsbild, aber auch mit Fokus auf Komfort und Raumangebot. Horten sieht sich damit als künftiger Premium-Anbieter in der allgemeinen Luftfahrt. Ist das jetzt so ein versteckter Hinweis auf "wir sind teuer"? Entscheidend für die wirtschaftliche Perspektive ist das neue US-Regelwerk Mosaik, kurz für Modernization of Special Airworthiness Certification. Es soll veraltete Zulassungsbegrenzungen ablösen und mehr Flexibilität bei Konfiguration, Technik und Auslegung leichter Flugzeuge ermöglichen. Nach Einschätzung von Horten schafft erst dieser regulatorische Rahmen die Voraussetzung, ein fortschrittliches Konzept wie die NG2 in einem relevanten Marktsegment zulassen und vermarkten zu können. Mit dem Start des Investorendialogs will Horten das aktuelle Zeitfenster nutzen. Das Unternehmen betont die nächsten Schritte von Produktdefinition über Engineering bis hin zur Produktionsbereit vorbereitet zu haben. Jetzt geht es darum, mit Partnern die Serienentwicklung anzugehen. Jetzt was für unsere Freunde der ULs. In der UL-Ausbildung gibt es mehrere Neuerungen, sowohl bei den Inhalten als auch bei der Organisation. Eine der wichtigsten Änderungen betrifft die Dokumentation. Vereine und Flugschulen können die Ausbildung zum Luftfahrerschein für Luftsportgeräteführer ab sofort vollständig digital abwickeln. Die technische Grundlage dafür liefert die Plattform vereinsflieger.de. Sie bildet den gesamten Ausbildungsweg ab, von der Anmeldung über Theorie und Praxis bis hin zur Ausstellung der Lizenz nach dem bestandenen Prüfungsflug. Das System wird bereits vom Luftsportgerätebüro des Deutschen Aeroclubs genutzt und die klassische Papierdokumentation bleibt aber weiterhin zulässig, wenn ihr noch nicht auf Vereinsflieger umsteigen wollt. Auch in der Theorieausbildung hat sich etwas getan. Der Fragenkatalog für angehende UL-Piloten wurde überarbeitet. Betroffen sind die Ausbildungsrichtung Dreiachser, Twike und Tragschrauber. Die aktuelle Fragensammlung beträgt die Versionsnummer 1.24 und steht sowohl als gedruckte Version als auch in Form eines neuen UL-Theorie-Online-Trainers zur Verfügung. Beide Angebote sind kostenpflichtig, unterscheiden sich aber im Preis und Nutzungsdauer. Darüber hinaus wurde auch die praktische Ausbildung angepasst. Die Bundeskommission Kommission UL hat das Ausbildungshandbuch für aerodynamisch gesteuerte UL und die 120-Kilo-Klasse auf die Version 4.7 aktualisiert. Die Änderungen betreffen unter anderem den Einsatz digitaler Plattformen, die Unterschiedsschulung auf komplexere Luftsportgeräte mit Glascockpits sowie die Durchführung von Online-Theorieprüfungen. Insgesamt wird die UL-Ausbildung damit moderner, digitaler und stärker an aktuellen technischen Entwicklungen angepasst. Also, die ULer gehen den Weg in die Zukunft und weisen den Weg in die Zukunft. Dann ein paar Änderungen, die nächstes Jahr auf uns zukommen. Die deutsche Flugsicherung hat die Luftraumänderung für das Jahr 2026 veröffentlicht. Die Neuerungen treten am 19. März 2026 in Kraft, pünktlich zu Beginn der VFR-Saison. Pilotinnen und Piloten sollten sich frühzeitig mit den Änderungen vertraut machen. Das Wichtigste ist wahrscheinlich einfach eine neue Karte dabei zu haben. Vorab das Wichtigste, die Anzahl restriktiver und freigabepflichtiger Lufträume nimmt weiter zu. Auch die Zahl der TMZs nimmt weiter zu. Es wurden zahlreiche Flugbeschränkungsgebiete eingerichtet. Die werde ich euch jetzt nicht alle vorlesen. Ihr könnt die gerne in den Shownotes nachgucken, beziehungsweise schaut unbedingt in eure neuen Karten dabei. Es gibt einen Haufen neuer EDRs. Auch bei den TMZs hat sich was geändert. Neu eingeführt wurde zum Beispiel eine TMZ Erfurt sowie die TMZ Leipzig West und Leipzig Ost. Dafür gibt es keine TMZ Memmingen mehr und die TMZ Paderborn wurde angepasst. Es gibt jetzt, dadurch, dass es keine TMZ mehr in Memmingen gibt, gibt es dort jetzt einen Luftraum D, nicht CTR. Auch in Leipzig gibt es einen neuen Luftraum D und in Frankfurt hat sich der Luftraum C nochmal erweitert. Also insgesamt weniger Bewegungsfreiheit für uns. Alle Änderungen findet ihr auch in den aktuellen Nachrichten für Luftfahrer. Die sind allerdings kostenpflichtig, deswegen guckt unbedingt in eure Karten. Eine weitere Änderung im März, die vor allen Dingen unsere Segelflieger oder eigentlich nur unsere Segelflieger betrifft. Im deutschen Segelflug ändert sich zum 1. März das Scoring für die Rangliste der erfolgreichsten Streckenpiloten. Die Rangliste wird künftig nach einem neuen Modus berechnet, der die Leistung der Piloten differenzierter abbilden und stärker an internationale Standards heranführen soll. Ranglisten dienen im Segelflug nicht nur dem sportlichen Vergleich, sondern auch der Auswahl von Piloten für die Nationalmannschaften und der Vergabe von Startplätzen bei deutschen Meisterschaften. Bisher qualifizierten sich nur ein Teil der Teilnehmer über Qualifikationsmeisterschaften direkt zur deutschen Meisterschaft. Freie Plätze werden anschließend über die Rangliste vergeben. Ein zentrales Ziel der Neuregelung ist die bessere Vergleichbarkeit mit internationalen Rankings. Die deutsche Rangliste soll sich künftig stärker an der Logik der IGC-Weltrangliste orientieren, ohne dass für Piloten zusätzliche Gebühren oder organisatorischer Aufwand entsteht. Ein weiterer wichtiger Grund ist die zunehmende Ehrenamtsmüdigkeit im Segelflug. Nach Angaben des Bundesausschusses Segelflug im Deutschen Aeroclub wird es immer schwieriger, Vereine zu finden, die Qualifikationsmeisterschaften ausrichten. Die Rangliste soll daher künftig als zusätzliches Backup dienen, um eine klassenspezifische Qualifikation zur deutschen Meisterschaft zu ermöglichen. Grundlage des neuen Systems sind eine Gesamtrangliste sowie separate Ranglisten für die einzelnen Klassen. Der Wertungszeitraum umfasst jeweils die letzten 4 Jahre. Gewertet werden maximal 12 Wettbewerbsflüge, davon höchstens 6 aus einem Wettbewerb. Zentrale Wettbewerbe bringen weiterhin die meisten Punkte, ergänzt durch die deutschen Meisterschaften im dezentralen Streckenflug. Neu ist, dass zukünftig auch regionale und ausländische Wettbewerbe Ranglistenpunkte liefern können, sofern sie nach vergleichbaren Regeln durchgeführt werden. Die Bewertung ausländischer Wettbewerbe orientiert sich dabei an den Vorgaben der International Gliding Commission. Die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft erfolgt grundsätzlich klassenspezifisch über die jeweilige Rangliste. Piloten haben im Zuge der Umstellung bis Ende Februar Zeit, ihre Wettbewerbsflüge der vergangenen 4 Jahre im Copilot-Portal korrekt den Klassen zuzuordnen. Also, eine ganze Menge. Wenn ihr Segelflieger seid und Bock habt auf Meisterschaften und Streckenflüge, dann ist das definitiv was für euch. Schaut nach euren Flügen und guckt, dass die ordentlich in der Rangliste bewertet werden. Weist ihr den jeweiligen Klassen zu und dann habt ihr eine gute Zeit, gute Möglichkeit, da mitzumachen. Ein weiterer Wettbewerb im europäischen Ultraleicht entsteht in diesem Sommer ein neuer internationaler Pilotenwettbewerb. Unter dem Namen Ultimate Air Challenge will ein französisches Organisationsteam ein neues Streckenflugformat für UL-Piloten etablieren. Der Wettbewerb richtet sich ausdrücklich an Ultraleichtflieger aller Bauarten, vom Twike über Gyrocopter bis hin zu 600 Kilogramm ULs. Die Qualifikationsphase soll am 26. Juli starten. Der eigentliche Wettbewerb ist vom 1. bis 8. August geplant. Das Konzept erinnert an bekannte Airracing-Formate, setzt aber klar auf navigatorische und strategische Fähigkeiten. Die Piloten müssen im Verlauf des Wettbewerbs vorgegebene Checkpoints in ganz Europa anfliegen. Die Routenplanung liegt vollständig bei den Teilnehmern. Unterstützt von außen, etwa durch Wetterbriefings oder taktische Hilfe, ist nicht erlaubt. Das vollständige Regelwerk soll Ende Februar in englischer Sprache veröffentlicht werden. Geflogen wird in mehreren Kategorien. In der Klasse Adventure sind zum einen einsitzige Ultraleichtflugzeuge bis 400 Kilogramm zugelassen, zum anderen Zweisitzer bis 500 Kilogramm, die jedoch solo geflogen werden. In der Kategorie Unlimited dürfen ULs bis zu 600 Kilogramm MTOM antreten. Zusätzlich werden die Teilnehmer nach Fluggeräten in die Klasse Adventure Twike, Adventure Gyro, Adventure Multi-Axis und Unlimited Multi-Axis eingeteilt. Start- und Zielort des Wettbewerbes soll der Flugplatz Chambly in Frankreich sein. Die Veranstalter richten sich ausdrücklich an erfahrene Streckenflieger. Neben entsprechender Flugerfahrung sind eine Mitgliedschaft im Veranstalterverband sowie eine gültige Versicherung für alle überflogenen europäischen Länder Voraussetzung für die Teilnahme. Zu Teilnahmegebühren oder weiteren Kosten gibt es bisher noch nichts. Ich halte euch da auf dem Laufenden, aber wenn ihr Bock habt, einen Grund zu haben, durch Europa zu juckeln, dann ist das ja was für euch. Durch Europa juckeln kann man mit diesem Flugzeug jetzt auch, oder konnte man schon immer, aber davon gibt es jetzt eine neue Variante, und zwar hat Cirrus Aircraft die SR-22TG7+ vorgestellt, also eine neue Modifikation der Avionik. Alle 2026er Modelle verfügen weiterhin über die bekannte G7-Plus-Features wie Safe Return, Emergency Autoland, automatische Datenbank-Updates, One-Way Occupancy Awareness und Smart Pilot Heat. Auch das Rettungssystem CAPS bleibt serienmäßig an Bord. Ein Schwerpunkt liegt auf der erweiterten Cirrus Global Connect-Konnektivität. Das integrierte Wetter- und Kommunikationssystem liefert nun automatische Wetterupdates entlang der geplanten Route im 5-Minuten-Rhythmus inklusive Informationen zu Gewittern, Turbulenzen, Vereisung und Bodensicht. Die Datenübertragung erfolgt weiterhin über das integrierte Iridium-Netzwerk. Optional kann auch ein Starlink-System genutzt werden. Auch die Stromversorgung im Cockpit wurde aufgewertet. In allen 26er Modellen steht nun USB-C-Anschlüsse mit höherer Ladeleistung zur Verfügung, sowohl im vorderen Cockpit als auch hinten im Fond. Bei der Avionik entwickelt Cirrus das Perspective Touch Plus System weiter. Neu sind unter anderem erweiterte Darstellungen von Platzrunden, Einflugvarianten auf der Moving Map, die direkt an den Autopiloten übergeben werden können. Zusätzlich lassen sich mehrere individuell benannte Display-Presets speichern, um die Anzeigen schnell in den verschiedenen Flugphasen ändern zu können. Optisch ergänzt Cirrus das Angebot um neue Designkollektionen sowie zusätzliche Außenfarben. Technisch interessant für viele Betreiber, die SR22 erhält erstmal optional einen 4-Blatt-Composite-Propeller. Serienmäßig bleibt ein 3-blättriger Propeller. Die neue Option soll Komfort und Performance weiter verbessern. Also, wenn ihr das nötige Kleingeld habt und auf diese Spielereien gewartet habt, ist jetzt die Möglichkeit. Wenn euch eine Cirrus zu langsam ist und ihr noch mehr Geld übrig habt, dann ist das jetzt der richtige Flieger für euch. Bei Textron Aviation geht es derzeit Schlag auf Schlag. Nach der Citation Ascent und der CJ3 Generation 2 hat der Hersteller nun die erste Auslieferung der Cessna Citation M2 Generation 2 gemeldet. Damit tritt der Lightjet offiziell in den Dienst und bringt eine für dieses Segment neue Technologie mit. Erstmals ist die M2 Gen 2 serienmäßig mit einer Auto-Throttle-Funktion von Garmin ausgestattet. Die automatische Schubregelung ist das Garmin 3000 integriert und unterstützt die Piloten dabei, Über- und Unterschreitungen der Geschwindigkeit zu vermeiden. Ziel ist ein geringerer Arbeitsaufwand im Cockpit und mehr Aufmerksamkeit für operative Aufgaben, insbesondere im Single-Pilot-Betrieb, für den die M2 Gen 2 zugelassen ist. Auch die Kabine wurde weiter aufgewertet. Dazu gehören eine modernisierte Innenausstattung mit Ambientenbeleuchtung, beleuchtete Getränkehalter, kabellose Lademöglichkeiten sowie USB-A-Anschlüsse an jedem Sitz und zusätzlich USB-C-Ports. Optional ist ein klappbarer Seitensitz erhältlich, der bei Bedarf zusätzlichen Stauraum schafft. Insgesamt können bis zu 8 Passagiere an Bord sein und im Cockpit wurde zudem die Beinfreiheit für den Co-Piloten vergrößert, der ja häufig einfach nur vorne sitzt, ohne mitzufliegen. Leistungsmäßig bleibt die M2 Gen 2 klar im oberen Bereich der Lightjet-Klasse. Sie erreicht eine maximale Reisegeschwindigkeit von 404 Knoten, hat eine Reichweite von 1550 nautischen Meilen und kann schon bei Landebahn von 980 Metern starten. Das Ganze geht so auf 41.000 Fuß und das dauert ungefähr eine halbe Stunde. Also wenn ihr ein bisschen Geld übrig habt, ist das ja was. Nicht ganz die gleiche Kategorie, aber Kategorie viel Geld. Der französische Hersteller, daher Aircraft, hat die nächste Generation seiner Turboprop-Reihe vorgestellt. Die neue TBM 89 ist bereits in Europa zugelassen. Die Validierung durch die US-Luftfahrtbehörde liegt ebenfalls vor. Die ersten Auslieferungen sollen sogar in Kürze beginnen. Die wichtigste Neuerung findet sich im Cockpit. Die TBM 89 ist nämlich auch mit dem Garmin G3000 Prime ausgestattet, einer neuen Avionik-Generation mit 3 14 Zoll Touchscreens und einer stark vereinfachten App-ähnlichen Bedienlogik. Ziel ist eine geringere Arbeitsbelastung für den Piloten und ein intuitiver Zugriff auf zentrale Funktionen. Zu bekannten Sicherheitskonzepten mit sogenannten E-Copilot kommen weiterhin automatische Schutzfunktionen wie Notabstieg, Überwachung des sicheren Flugbereiches und eine automatische Notlandefunktion. Ergänzt wird das System durch Garmins digitales Wetterradar GWX 8000 mit dreidimensionaler Darstellung von Gewitterzellen. Neu an Bord ist zudem Starlink-Satelliten-Internet. Über eine Cockpithalterung mit leistungsstarken USB-C-Anschluss ermöglicht es unter anderem die Nutzung von Garmin PlaneSync. Betreiber können den Status ihres Flugzeuges aus der Ferne überwachen, Datenbanken automatisch aktualisieren und während des Fluges online bleiben. Eine Nachrüstung von Starlink soll auch bei älteren TBM möglich sein. Das Ganze geht dann auf 330 Knoten, 1730 nautische Meilen. Also ein bisschen langsamer, ein bisschen weiter kommt ihr als mit der Cessna. Wenn das immer noch nicht für euch ausreicht, dann habe ich jetzt hier zwei absolute Premium-Teile. Die Business Jets Gulfstream G500 und Gulfstream G600 dürfen künftig auch in Europa Steilanflüge durchführen. Die Europäische Agentur für Flugsicherheit hat beiden Mustern die entsprechende Zulassung erteilt. Damit erweitert sich das Einsatzspektrum der Flugzeuge deutlich. Das Ganze hat die FAA schon in den Jahren 2023 und 2024 erteilt und damit können jetzt Flüge wie London City oder Lugano in der Schweiz angeflogen werden. Insgesamt sind 350 Flugzeuge der Typen G500 und G600 im Einsatz. Wenn euch das also interessiert und ihr an diesen Orten landen wollt mit einem Flugzeug, mit dem ihr in die ganze Welt fliegen könnt, dann sind die G500 und G600 genau das Richtige für euch.
Johann ist ein großer Fan des elektrischen Fliegens. Er hat ja unter anderem mit seinem Shop den ersten elektrischen Flug aus der Schweiz in den hohen Norden nach Norderney mitgesponsort. Natürlich gibt es noch andere viele alternative Antriebsstoffe da draußen und heute möchte ich mit euch mal gerne über Wasserstoff sprechen, denn das ist eigentlich ein Antrieb, über den heutzutage immer noch so gesprochen wird, als wäre das Zukunftsmusik. Dabei ist es schon längst passiert. 1988 hob eine Grumman Cheetah ab, angetrieben ausschließlich von Wasserstoff. Kein Mischbetrieb, kein Marketingversuch, sondern echte Technik und echtes Risiko. In dieser Folge möchte ich euch gerne mal die Geschichte hinter diesem Flug erzählen, warum es überhaupt möglich war, wo die größten technischen Hürden lagen und weshalb ausgerechnet die Skepsis der Behörden den Rekordflug prägte. Das ist heute mal eine Geschichte über Pioniergeist, über Ingenieursarbeit, über Mut und auch die Frage, warum manche Ideen ihrer Zeit weit voraus sind. Wahrscheinlich ist es nur sehr wenigen Menschen heute noch bewusst, dass ein Modell von Grumman, eine Cheetah, einen außergewöhnlichen Weltrekord bis zum heutigen Tage hält. Es handelt sich dabei um das weltweit erste Flugzeug, das ausschließlich mit Wasserstoff als Treibstoff geflogen ist und das nicht im Mischbetrieb, nicht als Versuchsaufbau am Boden, sondern tatsächlich in der Luft. Und das bereits schon vor vielen Jahrzehnten. Das Ganze ereignete sich am 19. Juni 1988. Da startete nämlich der amerikanische Pilot William H. Conrad mit einer Grumman Cheetah zu einem Flug, der damals Luftfahrtgeschichte schreiben sollte. Das Flugzeug, das nutzte dabei ausschließlich Flüssigwasserstoff als Treibstoff. Dieses Ereignis war der Höhepunkt eines jahrelangen Programms, das vollständig durch private Initiative entstanden war, ohne irgendwelche staatlichen Förderungen, ohne industrielle Großprojekte im Hintergrund, komplett finanziert und umgesetzt von einer kleinen Gruppe Überzeugter. Natürlich hatte es schon in der Vergangenheit dazu Ideen gegeben, dass Flugzeuge mit Wasserstoff als Treibstoff genutzt werden sollten. Doch in keinem dieser Fälle handelte es sich um ein vollständig darauf ausgelegtes Flugzeug. Der erste Typ, der mit einem Mischkonzept geflogen ist, das war ein zweistrahliger Bomber, ein B-57 US Air Force, und dessen Erstflug fand 1956 statt. Der Hintergrund war einfach, man wollte feststellen, untersuchen, herausfinden, wie die Verbrennungscharakteristik von Wasserstoff in großen Höhen sich verhält. Das war das erste Flugzeug, das mit einem Mischbetrieb angetrieben oder betrieben wurde. Das zweite war eine sowjetische Tupolev Tu-155, ein dreistrahliges Flugzeug, bei dem man dann ein Triebwerk auf Wasserstoffbetrieb umgestellt hat. Und der Flieger flog erstmals am 15. April 1988. Das Besondere, ich habe schon gesagt, beide Flugzeuge hatten mehrere Triebwerke, von denen jeweils nur eines mit Wasserstoff damals betrieben wurde. Und die Grumman Cheetah, klar, einmotoriges Flugzeug, und dieser Motor wurde komplett ausschließlich mit Wasserstoff betrieben. William H. Conrad war FAA-zertifizierter ATPL-Prüfer und er war seit langem davon überzeugt, dass Flüssigwasserstoff langfristig der ideale Treibstoff für Flugzeuge sein könnte. Und Anfang 1987 hat er dann den Entschluss gefasst, dieses Potenzial öffentlich sichtbar zu machen. Den Ansatz, den er dabei verfolgte, der war wirklich recht pragmatisch. Er wollte also ein Flugzeug konsequent umrüsten und es in der Öffentlichkeit mit Wasserstoff als alleinigem Treibstoff vorführen. Und wenn ihm das gelingen würde, dann würde daraus nicht nur ein Weltrekord entstehen, sondern er würde auch die Aufmerksamkeit bekommen, die diesem Thema zustehen sollte. Also hat er sich auf die Suche begeben und hat im September 1987 die Grumman Cheetah gekauft, ausgestattet mit einem Lycoming O320E2D mit 150 PS. Und nachdem er dann das gute Stück gekauft hatte, ging es natürlich unmittelbar danach an die Arbeit, um die notwendigen Modifikationen für den Betrieb mit Flüssigwasserstoff einzuleiten. Er hatte ein kleines Team, das ihm damals zur Seite stand, ein hochspezialisiertes Team, bestehend aus G. Daniel Brewer, das war der damalige Experte für Wasserstoffanwendungen in der Luftfahrt. Dann war Thomas Johnston, ein Rechtsanwalt an seiner Seite mit besonderem Interesse an Hochleistungstriebwerken, sowie Roy Parsons, das war der Inhaber von Trackmarker und Spezialist für elektronische Steuerung. Die erste große Aufgabe, die das Team erstmal überwinden musste, bestand nämlich darin, diesen Lycoming-Motor für den anstehenden Wasserstoffbetrieb umzubauen. In der Theorie erschien dieser Schritt vergleichsweise einfach, aber es musste im Wesentlichen die Brennstoffzufuhr, die musste angepasst werden und das Zündtiming, das musste komplett verändert werden, um der im Vergleich zu Benzin deutlich schnelleren Vermischung und der Verbrennung von Wasserstoff mit Luft Rechnung zu tragen. Mechanische Änderungen mussten am Motor nicht vorgenommen werden. Auf einer Grundlage von früheren Erfahrungen aus der Umrüstung von Automotoren entschied sich dann dieses Entwicklerteam für einen ganz klaren Weg. Der Wasserstoff sollte direkt in den Brennraum eingespritzt werden. Also weder ein Vergaser noch eine Einspritzung in den Einlasstrakt kamen in Frage. Man wusste nämlich bereits, dass jede Vormischung von Wasserstoffgas mit Luft außerhalb des Brennraums zu Frühzündungen und zu Leistungsverlusten führen wird. Aber diese Direkteinspritzung stellte ganz hohe Anforderungen an das Pionierteam. Jeder Zylinder benötigte nämlich ein eigenes Einspritzventil, das die Treibstoffmenge exakt dosieren konnte. Zudem musste an jedem Ventil ein ausreichender Druck anliegen, um den Wasserstoff gegen den Kompressionsdruck in den Zylindern einzuspritzen. Der 150 PS Lycoming hatte ein Verdichtungsverhältnis von 7:1, woraus sich ein minimaler Einspritzdruck von 103 PSI, also etwa 7,1 bar, ergab. Also die erste Herausforderung, die das Team meistern musste, bestand darin, den optimalen Einspritzdruck für den Flüssigwasserstoff zu ermitteln. Und wie wir ja noch alle aus dem Technikunterricht wissen, aus unserer PPL-Theorie, ist der Lycoming-Motor ein luftgekühlter Vierzylinder-Boxermotor mit 2 Zündkerzen pro Zylinder und 2 Magnetzündkreisen. Die Position einer der Zündkerzen wurde genutzt, um dort jeweils ein Einspritzventil für den Flüssigwasserstoff zu installieren. Und für die Zündung selbst wurde nur ein Magnetzündkreis verwendet, während der zweite wiederum zur zeitlichen Ansteuerung der Einspritzventile diente. Im Verlauf des Projektes testete dann das Team verschiedene Einspritzventiltypen. Ebenso entscheidend war natürlich die exakte Positionierung der Ventile im Brennraum, um zu verhindern, dass Wasserstoffgas in den Ansaugtrakt zurückströmte. Diese Anordnung wiederum führte zu einer extremen Belastung der Ventilsitze, die sowohl den hohen Verbrennungstemperaturen des Wasserstoff-Luftgemischs von rund 2500 Grad Celsius als auch der Temperatur des eingespritzten Flüssigwasserstoffs von minus 253 Grad Celsius ausgesetzt waren. Und diese Problematik führte wiederum zu dem Problem mit sogenannter Wasserstoffversprödung. Und als ob das Team nicht schon genug Probleme hatten, kamen natürlich zusätzlich noch extrem kurze Ventilsteuerzeiten hinzu, die erforderlich waren im Bereich von 2 bis 4 Millisekunden, um das Gemisch überhaupt dann zu zünden. Denn auch die Einlassventile mussten absolut dicht sein, damit kein Wasserstoffgas in den Ansaugtrakt gelangen konnte. Und schließlich entschied sich dann das Team für ein Einspritzventil der Skinner Valve Division von Honeywell. Mit geringfügigen Anpassungen am Grunddesign erfüllte dieses Ventil die Anforderungen des Projektes. Roy Parson entwickelte dazu ein elektronisches Steuerungssystem, mit dem die 4 Einspritzventile über das Timing-Signal des zweckentfremdeten Magnetzündkreises angesteuert werden konnten. Wir erinnern uns zurück, es wurde nur ein Magnetzündkreis genutzt. Den zweiten hat man jetzt hier genutzt, um das Timing-Signal anzusteuern. Richtig raffiniert. Die Öffnungszeit der Ventile ließ sich präzise kontrollieren, sodass die eingespritzte Treibstoffmenge exakt pro Zündimpuls dosiert werden konnte. Als die Jungs gerade begannen, dieses Projekt umzusetzen, also so gerade in der frühen Phase, so nutzte man aus Kostengründen gasförmigen Wasserstoff aus Industriegasflaschen. Da das Projekt vollständig privat finanziert war, spielte natürlich die Kostenkontrolle eine ganz zentrale, große Rolle. Mithilfe dieser früheren Testläufe konnte das optimale Einspritztiming sowohl für maximale Leistung als auch für maximale Drehzahl bestimmt werden. Ebenso ermittelte man den erforderlichen Einspritzdruck beim Arbeitstakt, der sich auf etwa 400 PSI, also 27,6 Bar, einpendelte. Wie die Jungs dann aber im Verlauf des Projektes feststellten, war die Verwendung der Druckgasflasche mit ganz entscheidenden Nachteilen leider verbunden, denn die Betriebszeit war extrem begrenzt. Eine Standardflasche wog rund 79 Kilogramm und enthielt bei einem Druck von 2,250 PSI lediglich etwa 0,45 Kilogramm Wasserstoff. Und damit war für die Jungs ziemlich schnell klar, dass der modifizierte Lycoming-Motor nur circa 4 Minuten bei Vollgas betrieben werden konnte. Für längere Testläufe mussten dann mehrere Flaschen miteinander kaskadiert werden. Also steckten die Jungs wieder die Köpfe zusammen und erklärten sich das Ziel, dass eben ein Treibstoffvorrat im Flugzeug vorhanden sein muss, der mindestens 1 bis 2 Stunden Betrieb erlaubte. Und das sollte dann ausreichend Zeit für Warm-up, Rollen, Start, Steigflug und mindestens 15 Minuten Reiseflug, Sinkflug, Landung und für die Rückkehr zum Hangar bieten. Es wurde gerechnet, es wurde gezeichnet, es wurde gemacht und getan und am Schluss hatte man sich dann für eine Tankgröße von ca. 23 Pfund Flüssigwasserstoff entschieden, also rund 10,4 Kilogramm. Und diese Menge ergab sich aus dem verfügbaren Bauraum im Flugzeug und sollte so etwa für 1,5 Stunden Reiseflug ausreichen. Der Behälter war da. Im nächsten Projektschritt stand nun aber der Wechsel vom gasförmigen Wasserstoff zu Flüssigwasserstoff an. Dabei stellte sich eine zentrale Frage für das Team. Wie sollte der kryogene Wasserstoff, der bei Normaldruck sofort verdampft, auf das für die Einspritzung notwendige Druckniveau von 400 PSI gebracht werden? Für diese Frage gab es zunächst 2 Antworten bzw. 2 Möglichkeiten. Entweder eine Pumpe oder zweitens ein Hochdrucktank. Zunächst entschied sich dann das Team aus Gewichtsgründen für diese Pumpenlösung. Also schmiss ich Konrad ans Telefon, kontaktierte zahlreiche Experten in den USA, reiste sogar bis nach Japan, um eine am Musashi Institute of Technology entwickelte Pumpe zu erwerben. Alle Versuche blieben aber leider erfolglos. Lediglich eine US-Firma bot an, für eine Viertelmillion Dollar eine entsprechende Pumpe zu entwickeln, wobei ein Prototyp weitere Kosten verursacht hätte. Also hat man die Option dann ganz schnell wieder verworfen. Übrig blieb dann der Bau eines Hochdruck-Kryotanks, der exakt an den verfügbaren Platz in der Grumman Cheetah angepasst werden musste. Michael Dieter, damaliger Geschäftsführer von Consolidated Precision Corporation, einem erfahrenen Anbieter von Chryso-Systemen nahe Riviera Beach in Florida, war vom Projekt total begeistert. Er erklärte sich sofort bereit, diesen Tank und die zugehörigen Ventile als Beitrag zur Wasserstoffzukunft beizusteuern. Dieser Kryotank bestand aus einem inneren Behälter aus rostfreiem Stahl mit 51 cm Durchmesser und 85 cm Länge. Elliptisch abgerundet an den Enden, umgeben war er von einem äußeren Aluminiumzylinder mit 66 cm Durchmesser und 105 cm Länge. Der Zwischenraum enthielt 25 Lagen Mylar-Isolationsmaterial im Vakuum. Der Tank wurde bei CPC mit 600 PSI getestet und mehrfach mit Helium gespült. Anschließend wurde er bei Tregas Industrial Gases in West Palm Beach, Florida mit Flüssigwasserstoff befüllt und per Lastwagen zum Fort Lauderdale Executive Airport transportiert. In den darauffolgenden Tagen führte dann das Team unzählige Bodentests mit dem verzurrten Flugzeug durch. Das Ziel war es nämlich, den optimalen Betriebsdruck des Motors sowie die endgültigen Einstellungen der Einspritzventile zu ermitteln. Ja, und während man mit den Druckgasflaschen bereits recht gute Näherungswerte gewonnen hatte, sollten nun die finalen Parameter für den tatsächlichen Flug festgelegt werden. Und ab dem 15. Juni 1988, da waren die Tests dann so weit fortgeschritten, dass man tatsächlich über den Erstflug nachdenken konnte. In einem Treffen mit lokalen FAA-Mitarbeitern wurde dann beschlossen, dass der historische Flug vom Fort Lauderdale Executive Airport aus stattfinden durfte. Allerdings unter strengen Auflagen. Das Flugzeug musste in der Nähe des Flughafens bleiben. Die Flugzeit durfte 15 Minuten nicht überschreiten und eine Höhe von 300 Fuß durfte nicht überschritten werden. Grund für diese Einschränkungen war die grundsätzliche Skepsis der FAA gegenüber Wasserstoff als Treibstoff. Konfrontiert mit dieser so oder gar nicht Haltung, stimmte Conrad den Bedingungen zu. Andere Möglichkeit hatte er auch leider nicht. Die FAA stellte ein Special Permit to Fly für Montag, den 20. Juni, somit in Aussicht. Da die High-Speed-Taxi-Tests nur mit Zustimmung des Flughafenmanagements möglich waren, holte also Conrad noch die Genehmigung für Sonntag, den 19. Juni ein. Zusätzlich traf er eine Vereinbarung mit Peter Foster von der National Aeronautic Association, der sowohl die Rolltests als auch den geplanten Erstflug bezeugen sollte. Ja, und am frühen Morgen des 19. Juni ließ Conrad den Wasserstofftank erneut bei Tregas befüllen. Zurück am Flugplatz baute die Crew den Tank von oben ins Cockpit ein und arbeitete dann detailliert die Checkliste ab. Nach dem Warm-up des modifizierten Lycoming-Triebwerks, gefolgt vom üblichen Abbremsen, rollte Conrad dann zum Ende der Startbahn, kontaktierte den Tower und dieser antwortete mit den Worten "Cleared for Takeoff". Conrad gab Gas, die Cheetah beschleunigte, nach kurzer Beschleunigungsphase zog er am Steuerhorn und das Flugzeug hob ab. Damit war das weltweit erste Flugzeug, das ausschließlich mit Wasserstoff betrieben wurde, in der Luft. Der Flug erreichte eine Höhe von etwa 100 Fuß, dauerte lediglich 36 Sekunden, dennoch war er offiziell bezeugt und damit ein Weltrekord. Die Cheetah setzte wieder in Startrichtung auf der Rollbahn auf, rollte aus, kehrte zum Hangar zurück und dort übergab Conrad das Flugzeug an Roy Parsons und Thomas Johnston, die noch über eine Stunde Rollversuche durchführten, bis der Tank schließlich leer war. Die National Aeronautic Association stellte William Conrad ein Zertifikat aus, das den Weltrekord somit bestätigte. Im November 1988 gratulierte ihm sogar der damalige Präsident Ronald Reagan. Conrad war zum Zeitpunkt des Rekordflugs 80 Jahre alt. Er starb im Juli 1989. Das ist eine tolle Geschichte und ich bin der Meinung, sie dokumentiert eindrucksvoll, wie viel technischen Pioniergeist und persönlicher Einsatz nötig waren, um diesen Flug möglich zu machen. Und damit zurück zum Johann.
So viel zu den ganzen News. Jetzt habe ich noch drei Termine für euch. Und zwar findet am 14. Februar 2026 der 5. Pilotentag in Hamburg statt. Im Haus des Sportes geht es in kurzen Fachvorträgen um das Thema Flugsicherheit. Dabei stehen Human Factors, Wetter, Notwasserung und die zunehmende Nutzung von Lufträumen durch Drohnen auf dem Programm. Anmelden könnt ihr euch auch bei info@daec-bremen.de. Und das ganze Programm findet ihr dort auch, beziehungsweise bei uns in den Shownotes. Packe ich euch einen Link dazu rein. Wenn ihr schon immer mal in die USA, nach Kanada oder in die Karibik wolltet, dann gibt es ein AOPA-Seminar, das ich euch wärmstens ans Herz legen kann. Termin packe ich euch in die Shownotes, dürfte im März sein. Und der nächste Termin, den ich noch für euch habe, ist die 21. Aviatikbörse am Sonntag, den 8. März. Findet von 10 bis 17 Uhr bereits zum 21. Mal die Aviatikbörse am Euro Airport Basel-Mulhouse Freiburg statt. Das Ganze ist in der Halle 4 im 5. Stockwerk des Terminals. So viel zu den ganzen Nachrichten. Das war eine ganze Menge. Ich hoffe, das bleibt über dieses Jahr so. Vor allen Dingen positive Nachrichten würden uns freuen. Ich wünsche euch ein wunderbares, flugreiches Jahr 2026 und vor allen Dingen freue ich mich, euch irgendwo an einem Flugplatz oder auf der Aero treffen zu können. Bis dahin.